Es breitete sich vor ihnen zum dunstigen Osten hinaus, einem friedlichen Land von reichem, schwarzem Boden, breiten, langsam fließenden Flüssen und hunderten kleiner Seen, die wie Spiegel in der Sonne glitzerten, von allen Seiten durch Gipfel geschützt. Weizen und Mais und Gerste wuchsen hoch auf den Feldern, und selbst in Haigarden waren die Kürbisse nicht größer und die Früchte nicht süßer als hier. Sie standen am westlichen Ende des Tales, wo die Bergstraße über den letzten Pass führte und ihren kurvigen Abstieg in das Tiefland 2 Meilen darunter nahm. Hier war das Tal schmal, nicht breiter als einen halben Tagesritt, und die Berge im Norden schienen so nah, dass Caitlin nach ihnen greifen zu können glaubte. Über allem ragte der zerklüftete Gipfel namens Giant's Lands auf, ein Berg, zu dem selbst Berge aufblickten, dessen Gipfel sich im eisigen Nebel 3,5 Meilen über dem Erdboden verloren. Über seine massive Westschulter floss der gespenstische Sturzbach von Alyssas Tränen. Selbst noch aus der Ferne konnte Caitlin den glitzernden Silberfaden vor dem dunklen Stein ausmachen. Als ihr Onkel sah, dass sie angehalten hatte, brachte er sein Pferd näher heran. »Dort ist es. Neben Alyssas Tränen. Von hier aus sieht man nur hin und wieder etwas Weiß aufblitzen, wenn man genau hinsieht und die Sonne die Mauer genau richtig trifft.« 7 Türme, hatte Ned ihr erklärt, »wie weiße Dolche im Bauch des Himmels, so hoch, dass man auf den Zinnen stehen und auf die Wolken herabsehen kann.« »Wie lang ist der Ritt?« fragte sie. »Bei Einbruch der Dunkelheit können wir am Berg sein«, sagte Onkel Brinton. »Nur der Aufstieg wird uns noch einen Tag kosten.« Sir Roderick Castle meldete sich von weiter hinten. »Milady«, sagte er, »ich fürchte, ich kann heute nicht mehr reiten.« Sein Gesicht hing herab, eingerahmt vom zottigen, nachgewachsenen Backenbart, und er sah so erschöpft aus, dass Caitlin schon fürchtete, er könne gleich vom Pferd fallen. »Und das solltet ihr auch nicht«, sagte sie. »Ihr habt alles getan, worum ich euch hätte bitten können, und 100-mal noch mehr. Mein Onkel wird mich den Rest des Weges zur Eyrie geleiten. Lannister muss mit mir kommen, doch gibt es keinen Grund, dass ihr und die anderen nicht hier ausruhen und zu neuen Kräften kommen solltet.« »Wir würden uns geehrt fühlen, Sie als Gäste aufzunehmen«, sagte Sir Donald mit der feierlichen Höflichkeit der Jugend. Neben Sir Roderick waren nur Bronn, Sir Willis Wode und Marillion, der Sänger, von der Gesellschaft geblieben, die mit ihr vom Wirtshaus am Kreuzweg ausgeritten waren. »Milady«, sagte Marillion und ritt vor, »ich bitte euch, erlaubt mir, euch zur Eyrie begleiten zu dürfen, um das Ende der Geschichte zu erleben, nachdem ich den Beginn gesehen habe.« Der Junge klang verhärmt und dennoch seltsam entschlossen. Fiebriger Glanz lag in seinen Augen. Caitlin hatte den Sänger nicht gebeten, mit ihnen zu reiten. Diese Wahl hatte er selbst getroffen, und wie es kam, dass er die Reise überlebte, während so viele tapfere Männer tot und unbestattet hinter ihnen lagen, das konnte sie nicht sagen. Doch war er da, mit struppigem Bart, der ihn fast wie ein Mann aussehen ließ. Vielleicht schuldete sie ihm etwas dafür, dass er so weit gekommen war. »Also gut«, erklärte sie. »Auch ich begleite euch«, verkündete Bronn. Das gefiel ihr weit weniger. Ohne Bronn hätte sie das Tal nie erreichen können, das wusste sie. Der Söldner war der wildeste Streiter, den sie je gesehen hatte, und sein Schwert hatte ihr gute Dienste geleistet. Aber trotz allem missfiel Caitlin dieser Mann. Mut hatte er und Kraft, doch war keine Güte in ihm und nur wenig Treue. Und allzu oft hatte sie ihn an Lannisters Seite reiten sehen, flüsternd und lachend über irgendeinen vertraulichen Scherz. Es wäre ihr lieber gewesen, ihn hier und jetzt vom Zwerg zu trennen, aber nun, da sie eingewilligt hatte, dass Marillion mit zur Eyrie kommen durfte, sah sie keine kultivierte Möglichkeit, dasselbe Recht Bronn zu verwehren. »Wie ihr wollt«, sagte sie, wobei ihr auffiel, dass er sie nicht eigentlich um Erlaubnis gebeten hatte. Sir Willis blieb bei Sir Roderick und einem Septon mit sanfter Stimme, der sich ihrer Wunden annahm. Auch ihre Pferde blieben zurück, arme, zerzauste Viecher. Sir Donald versprach, Vögel zur Eyrie und den Toren des Mondes mit der Ankündigung ihres Besuches vorauszuschicken. Frische Tiere wurden aus den Ställen geholt, eine standfeste Bergrasse mit struppigem Fell, und nach einer Stunde schon machten sie sich wieder auf den Weg. Caitlin ritt neben ihrem Onkel, als sie den Abstieg ins Tal begannen. Dahinter kam Bronn, Tyrion Lannister, Marillion und 6 von Brintons Männern. Erst als sie ein Drittel des Bergpfades hinabgestiegen waren, weit außer Hörweite der anderen, wandte sich Brinton Tully zu ihr und sagte, »Nun, Kind, erzähl mir von deinem Sturm.« »Ich bin schon viele Jahre kein Kind mehr, Onkel«, sagte Caitlin, doch erzählte sie es ihm nichtsdestotrotz. Es dauerte länger, als sie geglaubt hätte, das alles zu berichten, von Lysas Brief und Brans Sturz, dem Dolch des Attentäters und Littlefinger und ihrem zufälligen Zusammentreffen mit Tyrion Lannister im Wirtshaus am Kreuzweg. Ihr Onkel lauschte schweigend, und schwere Brauen warfen ihre Schatten, während seine Miene immer düsterer wurde. Schon immer hatte Brinton Tully zuhören können, jedem, nur nicht ihrem Vater. Er war Lord Hosters Bruder, 5 Jahre jünger, doch die beiden bekriegten einander schon, solange sich Caitlin erinnern konnte. Während eines lauten Streites, als Caitlin 8 Jahre war, hatte Lord Hoster Brinton das schwarze Schaf der Tully-Herde genannt. Lachend hatte Brinton darauf hingewiesen, dass das Familiensiegel eine springende Forelle zeige, so dass er eher ein schwarzer Fisch als ein schwarzes Schaf sein sollte, und von jenem Tag an hatte er das als sein persönliches Wappen angenommen. Der Streit endete erst an dem Tag, als sie und Lysa heirateten. Während der Hochzeitsfeier hatte Brinton seinem Bruder erklärt, er ginge nach River Run, um Lysa und ihrem neuen Ehemann, dem Lord über die Eyrie, zu dienen. Seither hatte Lord Hoster den Namen seines Bruders nie mehr ausgesprochen, nach allem, was Edmure ihr in seinen unregelmäßigen Briefen berichtete. Dennoch war es während Caitlins Kindheit stets Brinton Blackfish gewesen, zu dem Lord Hosters Kinder mit ihren Tränen und Geschichten liefen, wenn Vater zu beschäftigt und Mutter zu krank war. Caitlin, Lysa, Edmure und, ja, sogar Pitte Baelish, das Mündel ihres Vaters. Ihnen allen hatte er geduldig zugehört.